Borja Mol, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir sind's wieder und in dieser Woche haben wir einen ganz besonderen Gast. Letzte Woche hatten wir ja einen Schülersprecher, also einen 17-Jährigen. Heute wechseln wir ganz brutal sozusagen die Richtung. Heute geht es nämlich um Alkohol. Alkohol, der in flüssiger Form uns zugeführt werden kann, und zwar in einer sehr angenehmen Form, nämlich in Form von Bier. Also eigentlich ein Thema, was mir sehr nahe liegt, mache ich keinen Hehl draus. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute zu Gast haben Mike Schmidt. Mike Schmidt ist der Besitzer der Nickelbräu in Pretzfeld. Wer nicht weiß, wo das liegt, das ist mittendrin in der wunderschönen fränkischen Schweiz. Und er betreibt dort nicht nur eine Brauerei, sondern auch eine Brauerei-Gaststätte. Und warum haben wir uns den Mike Schmidt heute eingeladen? Mike Schmidt hat in diesen Tagen ein Video von sich selbst gedreht, wo er mal auf die Situation der Brauer und der Brauereigaststätten hingewiesen hat. Und dieses Video ist viral gegangen und er hat auch nicht, er hat es nicht an deutlichen Worten fehlen lassen. Ja, und genau, deshalb ist er heute zu Gast. Herzlich willkommen, Mike Schmidt. Wie geht's dir denn?
Servus. Naja, viel Trubel, aber sonst geht es mir persönlich, geht es mir bis auf die ganze Corona-Situation und dass es geschäftlich sehr, sehr schwer ist oder eigentlich unmachbar, geht es mir sonst ja ganz gut.
Das geschäftlich Schwere war ja im Grunde auch das Thema fürs Video. Also das ging nicht nur viral, das lief unter anderem über die Kanäle auch des Bayerischen Rundfunks. Und ich behaupte mal, selbst der Wirtschaftsminister Altmaier hat es gesehen oder er hat zumindest davon gehört, dass es dieses Video gibt. Das war ja so ein bisschen auch das Ziel der Politik, dem Politikern zu sagen, wie beschissen auf gut Deutsch die Situation für einen Brauer in der heiligen fränkischen Schweiz ist. Also vielleicht in wenigen Worten, wenn Sie nochmal zusammenfassen, was Sie da angeprangert haben.
Ich habe angeprangert, dass es einfach, ich will nicht sagen, ungerecht ist. Ich habe das Gefühl, sagen wir so, mein Hauptgrund, warum ich das Video gemacht habe, war das, weil ich mir sicher bin, dass einige Politiker, die die wichtigen Entscheidungen treffen, gar nicht wissen, wie es dem kleinen Volk, den kleinen Unternehmer und nicht bloß den Brauer und Gastwirt, sondern auch in den ganzen anderen Branchen geht. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt für das Video.
Und das haben Sie an Ihrem Beispiel ja wunderbar erzählt, dass Sie ja viele Ungerechtigkeiten glauben zu verspüren. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Vielleicht mal ein Beispiel. Also Sie haben gesagt, Sie könnten ja sich durchaus vorstellen, dass man bestimmte Öffnungen wieder macht. Also ist das so richtig?
Ja, das ist so richtig. Ich habe das auch gesagt, weil ich denke, ich habe jetzt mittlerweile nämlich so viele Unternehmer angerufen oder haben mir Mails geschrieben und das ist, denke ich, allen gleichgegangen, auch vielen Privatleuten, die wo zum Beispiel mit Kindern daheim sitzen und Homeschooling machen müssen. Nachdem da bei der letzten Pressekonferenz Bescheid gegeben worden ist, dass der neue Wert nicht mehr 50 ist, sondern 35, da war es ja für mich, das war praktisch, so hast du immer gehofft, irgendwann machen wir schon auf und das war für mich, wow, jetzt dauert es ja nur viel, viel länger, als wir gedacht haben. Und dann haben wir gesagt, Mensch, es ist eigentlich unverständlich, ne, dass die Friseure aufmachen. Ich habe es ja in dem Video ganz deutlich hervorgehoben. Ich bin dafür, dass die Friseure aufmachen und ich bin dafür, dass die auch schon längst aufmachen hätten müssen. Weil die Friseure haben genauso wie die Brauereibesitzer, die wo ein Hotel haben oder die wo eine Gastwirtschaft haben oder ein Fitnessstudio oder sonst was. Wir haben da Hygienekonzepte gehabt, die extrem aufwendig und extrem teuer waren. Bei uns war ja alles nachvollziehbar, wenn man jeden Namen, ich meine, wenn natürlich der Kunde eine falsche Telefonnummer aufschreibt, das kannst du natürlich nicht kontrollieren, aber wir haben von jedem den Namen aufgenommen, die Telefonnummer und desinfiziert, haben die Abstände gehalten, haben die Leute zum Platz gebracht und dann habe ich gesagt, ich verstehe das nicht, dass man da nicht aufmachen kann. Ne?
Du hast ja ein paar so andere Ideen auch noch gehabt, wenn ich das richtig gelesen habe. Du hast irgendeinen Bierautomaten mal aufgestellt. Also du hast vieles probiert. Bierautomat, warum ist der dann nicht erlaubt worden?
Also den Bierautomat, das war ja schon vor Corona. Den Bierautomat wollten wir schon lang machen. Und dann haben wir mal vor 3 Jahren auf der Messe oder 2 Jahre mit der ehemaligen Tourismusleiterin, die hat gesagt, Mensch, Mike, ist eine gute Idee. Es gibt immer mehr Wirtschaften, die zumachen. Die Wanderer sind unterwegs. Da könnten wir doch vielleicht zentral das vielleicht einmal bewerben und aber Automaten aufstellen. Und dann haben wir letztes Jahr im Anfang des Jahres ein Bierautomat aufgestellt, also volles Programm mit Alterserkennung und haben einprogrammiert, dass Bier statt 16 gibt. Limo kannst du ohne Ausweis holen. Und dann war der Automat im Hof gestanden und wir haben gesagt, wir brauchen einen Automaten. Wir wollen ja freilich ein paar Euro verdienen, aber der Automat hat einmal, wenn es bisher gestanden war, ein wenig mehr, also knapp 12.000 Euro kostet. Ne? Und wir haben das auch gesagt, es ist so, wenn wir unter der Woche in der Brauerei sind, unterbrauern oder du füllst irgendwas ab und dann kommt alle Viertelstunde einer und will irgendwas haben, da bringst du keine Arbeit zusammen. Und deswegen haben wir gesagt, wir könnten vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir ein Automat aufstellen. Dann können wir in Ruhe unsere Arbeit weitermachen und die ganzen Wanderer, die wirklich in der Gegend sind und sagen, Mensch, dauert schon wieder Wirtschaft zu da, wir wandern jetzt schon 2,5 Stunden und kriegen nichts zu trinken, die können wir zufriedenstellen, die können sich Apfelschorle, Bier oder Limo oder sonst irgendwas aus dem Automat rausholen. Und deswegen haben wir den Automat angeschafft. Ja, und es war dann ein Riesenthema, der Automat war außen im Hof gestanden, also auf meinem Brauereihof hinten im Eck überdacht und ist ein halbes Jahr in Betrieb gewesen. Und irgendwann ist dann das Jugendamt gekommen und hat gesagt, pass mal auf, da steht 2017 im Gesetz, es muss ein gewerblich genutzter Raum sein, wenn du da Bier verkaufen willst. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist doch der komplette Betrieb, ist nur gewerblich genutzt. Auf jeden Fall war das ein langes Hin und Her. Ich habe dann den Betrieb, den Automat außer Betrieb nehmen müssen. Wir haben dann im Landratsamt Antrag gestellt, weil ich gesagt habe, wir sollen eine Erweiterung machen, eine Konzession praktisch, wie wenn du eine Wirtschaft neu beantragst, haben wir mir außen für die 4 Quadratmeter, wo der Automat steht, einen Antrag gestellt, dass der Automat da steht. Zuerst gesagt, wir sollen den Automaten da hinstellen, haben zweimal eine Skizze reinmachen müssen, weil wir mussten ja Gebäude hätten wir rumbauen müssen, also wir kleine Hütten, dass er ein gewerblich genutzter Raum ist. Das hat dann so lange, das war ein Hin und Her und ist nicht weitergegangen und geht doch nicht. Und dann letzten Endes war der ein halbes Jahr außer Betrieb und dann haben wir den einfach in unsere Wirtschaft neu gemacht. Das heißt, wir haben hinten in unserer Wirtschaft einen kompletten Raum abgedrängt. Also meine Wirtschaft, die hat ja die Erlaubnis, da ein Bier auszuschenken und der Hof, der sind 4 Meter bis, der steht jetzt praktisch 8 Meter bloß auf der anderen Seite, ne? Und das ist gar nicht sein. Das ist der gleiche Automat mit den gleichen Bedingungen, mit den gleichen Zugangsdaten. Wir haben von Anfang an Jugendschutz drin gehabt. Ich habe mit den Automatenhersteller, mit denen alle telefoniert. Das war für mich unverständlich, dass letzten Endes wieder irgend so eine Kleinigkeit, wo es um eine Bürokratie geht, das daran gehindert hat, dass wir den Automat aufstellen dürfen. Ne? Und man muss einmal nur klipp und klar dazu sagen, ne? In Bayern zählt ja trotzdem das Bier nur als Lebensmittel. Ne? Ich habe ja zu dir gesagt, ich verkaufe halt irgendein Haschisch oder irgendwas. Ne? Ich will Bier verkaufen. Was ist das Problem? Ne? Ja, und jetzt haben wir die dann eingestellt und es war ein Riesendrama. Es war Unverständnis auch für viele Leute, die gekommen sind, weil die natürlich dann immer gesagt haben, Mensch, wir fahren auch und nehmen wir unser Flaschenbier mit haben oder die Wanderer. Also das Ding war 6 Monate außer Betrieb.
Aber das ist ja, Wahnsinn. Schöne Geschichte. Das erklärt übrigens, warum in Deutschland die Gesundheitsämter überlastet sind, weil die anderen Ämter sich mit Automaten beschäftigen müssen, die 6 oder 4 Meter zu weit weg sind, statt den Gesundheitsämtern zu helfen. Ein Wahnsinnsthema, finde ich. Bürokratismus hoch 3 lässt grüßen. Das ist eine perfekte Überleitung zu der Corona-Thematik. Das sind ja auch bürokratische Hürden, unter anderem die Auszahlung der Hilfen für Unternehmer. Das finde ich auch sehr spannend. Da sind Sie in Ihrem Video auch drauf eingegangen, dass Sie sozusagen darunter leiden, 2 Geschäfte zu betreiben. Also einerseits eine Brauerei und andererseits eine Gastwirtschaft und deswegen weniger Kohle kriegen. Ist das so korrekt?
Ja, das ist ja das Witzige. Ne? Wir haben ein Einzelunternehmen. Jetzt, wenn ich den Betrieb getrennt hätte, also bei uns ist halt da in Franken oder in Bayern ist es so, da gibt es glaube ich 150 Betriebe nur, die wollen Einzelunternehmen sein. In andere Betriebe haben die gesagt, pass auf, da machen wir halt der Vater und die Mutter, auf denen melden wir Gewerbe an, auf die Wirtschaft und die anderen melden eine Brauerei an. Und wir haben halt das als Einzelunternehmen, ich habe die ganze Zeit das für mich schon trennen wollen, weil wir bloß immer für uns intern getrennt haben und ich habe schon immer gesagt, Mensch, ich würde es vielleicht trotzdem, Manu, so als zweite Firma gern trennen, weil du hast einfach ein bisschen Überblick über die Zahlen, ne? Weil wenn du immer alles in einer Firma reinläufst, dann sagst du, ach Mensch, wo ist die Rechnung für die Brauerei, für die Wirtschaft? Mein Steuerberater hat mir gesagt, na, magst nicht, hast du einen Haufen Kosten mehr. Letzten Endes haben wir jetzt zum Ersten, das ist unabhängig von der ganzen Corona-Thematik, endlich, ja, das haben wir letztes Jahr schon vor Corona geplant, dass wir jetzt zum 1.1.2021 die Wirtschaft trennen von der Brauerei, obwohl das beide Einzelunternehmen, beide Firmen ja mir gehören, das kommt im Endeffekt eh aufs Gleiche raus, von der Einkommensteuer und vor allem. Und ja, und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir in den Mischbetrieben eingefallen sind und da wirklich keine Förderung kriegen. Und es ist jetzt schon öfters nachgebessert worden. Und aktuell ist es noch immer so, dass wir da nicht reinfallen. Und ich sage jetzt mal ganz einfach so, ich denke gar nicht, dass die was ändern, weil jetzt hast du Mitte Februar, ne? Und es ist die Novemberhilfe. Ne? Also ich glaube nicht, dass die jetzt zurückrudern und sagen, Brauereien und Winzer, die Winzer haben ja das gleiche Problem, die zählen ja als Mischbetriebe, wenn die eine Wirtschaft dabei haben. Ja. Ich glaube nicht, dass die uns zurückwirken mit Nein nehmen.
Jetzt hat auch der Hubert Aiwanger schon im Januar gesagt, er rettet euch. Also das war der erste, der Wirtschaftsminister, der Bayerische, der mit einer großen Pressemitteilung, die man im Netz auch noch nachlesen kann, dass jetzt alles gut wird für die Brauer und das seinem großen Einsatz zu verdanken ist. Und ich habe noch gesehen, dass euer Landtagsabgeordneter, der Michael Hofmann von der CSU, hat ja jetzt ein Gipfelgespräch. Also er durfte mit Altmaier reden, er durfte mit dem Peter Altmaier reden, hat er groß gefeiert und wer da alles mit dabei war. Zwei Brauer waren, glaube ich, auch mit dabei, der Winkler und noch eine andere Brauerei. Und das wird gerade gefeiert als der Durchbruch. Ist da bei euch, bei dir, schon irgendwas angekommen?
Nein, ich habe gestern mit unserem Verbandschef telefoniert. Das ist nur in Arbeit. Also der Michael Hofmann tut anscheinend den Netzeller. Ich weiß jetzt nicht, über was die genau geredet haben, der tut ihnen anscheinend ein Konzept, oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, die haben darüber gesprochen. Es ist aber definitiv noch keine Entscheidung getroffen, wie die sich das vorstellen oder wie die das machen wollen vielleicht.
Okay, dann bleiben wir mal bei eurem Grund, bei dem Produkt, was ihr ja regelmäßig herstellt. Jetzt mache ich es mal ganz naiv. Wenn ich jetzt ein Brauer bin und dann wird das Wirtshaus zugesperrt, die Feste fallen aus, dann brauche ich halt kein Bier mehr. Habt ihr weitergebraut? Und wenn ja, warum?
Du musst jetzt mal so sagen, wie die im November zugemacht haben, ein Bier braucht ungefähr je nach Sorten, jetzt sagen wir mal einfach 6 Wochen, bis das Bier fertig ist. Festbiere und Bockbiere brauchen natürlich länger. Jetzt hat natürlich jeder im Oktober weitergebraut. Irgendwann haben sie dann gesagt, es kommt der Lockdown. Und du tust natürlich jetzt allein nach der Zeit, hast dich darauf eingestellt. Du hast am Anfang natürlich auch jeder nur fast Bier aufgefüllt, weil du musst ja sagen, wenn mein Wirt ist, ständig beliefert werden und ich habe 6 Wochen Vorlaufzeit, dann muss ich ja das Bier haben. Also hat jeder schon sowas bei uns genauso, eine bestimmte Menge Fassbier, also im Tank gehabt und hatte ja abgefüllt schon gehabt, den Fässer, weil er gesagt hat, Mensch, ich brauche das, habe das abgefüllt, man tut ja dann mal 1-2 Wochen einmal vorher abfüllen, je nachdem, dass du da irgendwas, dass du nicht mehr von heute auf morgen abfüllen musst und dann haben natürlich die Brauereien Fassbier auch gehabt, als der Lockdown gekommen ist.
Ja, und die Fässer, da sitzt der jetzt drauf, oder die müsst ihr ausschütten, ist das richtig? Manche müssen das ja tun.
Ja, also jetzt konkret in dem Fall ist es ja so, wir haben da einige Fässer natürlich abgefüllt gehabt und dann haben wir natürlich zum Beispiel auch Mitte Oktober an einige Gastronomen noch Bier geliefert und an Händler, die wollen dann aber andere Gastronomen beliefern, da haben wir ja mittlerweile das Bier wirklich zurückholen, ne? Weil wenn jetzt halt das gewesen wäre, du kannst ab Januar wieder aufmachen und das Bier steht 2 Monate bei denen, ist das kein Problem und wir haben das Bier zurück und es ist ja so, das Bier wird ja jetzt nicht unbedingt sauer, ne? Bloß wir wollen ja das Bier, das Lebensmittel Bier, ist ja ein frisches Produkt, das wir möglichst frisch ausschenken wollen. Jetzt im Winter, okay, bei uns steht jetzt unten alles in der Scheune, das ist eiskalt, das Bier verdirbt nicht, aber es ist halt irgendwann, wenn es nur 2-3 Monate länger im Fass ist, dann schmeckt es halt nicht mehr so, wie sich der Brauer vorgestellt hat, wie das Bier schmecken soll. Ne? Und wir haben jetzt am Anfang natürlich dann gleich, als der Lockdown war, wir haben so 5-Liter-Fässer, haben wir einiges gleich abgefüllt, in 5-Liter-Fässer haben die verkauft, haben wir einige Fässer losgekriegt. Es gibt ja trotzdem nur ab und zu Leute, die sagen, die holen einmal für daheim ein 20- oder 30-Liter-Fass, weil die ein Zapfanlage haben. Ne? Und wenn du so ein Keg-Fass anzapfen tust, die Leute trinken das nicht innerhalb von 1-2 Tagen leer, die Woche hast du schon wieder einen geholt, der zapft das an und der trinkt das auf 2 Wochen leer oder keine Ahnung, das trinkt er mit seiner Frau. Also du kriegst ab und zu ein paar kleine Fässer nur los, die wo Leute für sich privat holen. Und ansonsten ist es natürlich jetzt wirklich bei uns so, wir haben jetzt wirklich Fässer, ich war gestern unten gewesen, habe es gezählt, also wir haben schon noch knapp 3000 Liter in Fässer. Und mit dem Lockdown schaut es jetzt natürlich nicht besser aus. Also wir füllen jetzt, aktuell haben wir nur ein paar Fässer, füllen wir gerade in Dosen, weil alle ein paar Online-Dosen bestellt worden sind. Und wenn dann jetzt wirklich dann in 3-4 Wochen, da kriegen wir jetzt natürlich das ganze Bier nicht in Dosen los, dann werden wir wahrscheinlich einen Bierbrand draus machen lassen. Also wir müssen es nicht weglaufen lassen, weil wir das Glück haben, dass wir schon seit knapp 10 Jahren Bierbrände machen lassen. Aber es ist wirklich ein Riesenproblem für Brauerei, die sowas nicht macht. Ne? Dass die jetzt dann von heute auf morgen sagt, pass auf, ich habe jetzt da 3000 Liter, wie mache ich das, wen muss ich da fragen? Da muss ich wieder extra Flaschen machen, Etiketten und so weiter. Also wir haben das Glück, dass wir da drauf eingestellt sind und können das Bier brennen lassen.
Wenn man so die politische Großwetterlage sich anschaut, die ersten Ministerpräsidenten streichen uns gerade den Osterurlaub. Es ist ja irgendwie völlig unabsehbar, wann die Normalität wieder zurückkehrt. Welche Planungen hat ein kleiner mittelständischer Brauer aus der Fränkischen Schweiz? Was ist Ihre Hoffnung? Wann glauben Sie, dass Sie Ihr Wirtshaus wieder aufsperren beispielsweise?
Also meine Hoffnung, meine Wunschvorstellung, wo ich mir von Anfang an sicher bin, dass die nicht stattfindet, ist, Freitag, 2. April ist Karfreitag. Ostergeschäft, ne? Das habe ich schon die ganze Zeit gekocht, weil es braucht alle Gastronomen, nicht bloß in der Fränkischen, sondern überall. Ostern, ich meine, wenn das Wetter zuvor ist, auch schon ein wenig zuvor, aber die Hauptsaison geht dann Ostern los für alle, ne? Und da wird dann das Wetter schön, die Leute gehen wieder raus, die Wanderer kümmern, die Urlaubsgäste sind da. Das wäre ein Traum, die Außengastronomie, da müsste es natürlich nur Glück haben, dass das Wetter überhaupt schön ist, ne? Anfang April. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir den Außenbereich, wir haben jetzt ab heuer den Pretzfelder Keller oben übernommen, den wir schon jahrelang machen wollten und das war jetzt der Pächter aufgehört, den muss man jetzt machen, weil sonst ist der auf 10 Jahre wieder verpachtet. Ne? Deswegen haben wir gesagt, wir wollen den Keller eh machen, den machen wir. Da hoffen wir, dass der Keller, also ich muss sagen, ich hoffe, dass die uns trotzdem mit der April aufmachen lassen, aber ich befürchte fast, dass das am Mai werden kann, ne? Dass die sagen, die lassen den 1. Mai rumgehen, aber das ist natürlich für alle, das ist ein Wahnsinn, ne? Weil das ist das Geld uns, wenn du dir wieder da 2 Monate fallen, das holst du nicht mehr rein. Dann erwartest du das ganze Jahr wieder für nichts. Ne?
Das ist ja wegen so die Frage. Ich meine, du sagst jetzt, ihr arbeitet dann für nichts. Das heißt, du musst 3/4 Jahr arbeiten oder 6-7 Monate arbeitet ihr, damit ihr so sozusagen überleben könnt, aber du hast nichts verdient. Wie schätzt du die Situation bei deinen Kolleginnen und Kollegen ein in der ganzen Branche? Es sind ja viele Familienbetriebe, deswegen, das brauche ich auch nicht anders. Du arbeitest, deine Söhne arbeiten, glaube ich, mir, die Familie hilft mit. Kann man nur deshalb überleben? Wie schaut es denn bei den anderen aus? Wie ist denn dein Eindruck? Werden Brauereien wegbrechen?
Ich hab jetzt nur von keinem Kollegen gehört, dass die direkt aufhören, bloß das Problem ist, sowas kommt immer, denke ich, erst ein bisschen später. Weil du musst jetzt sagen, der erste Lockdown war da, dann haben sie uns Sommer wieder ein wenig Luft gehabt, weil wir im Sommer ein bisschen Geschäft machen dürfen. Und dann einmal, wenn man das hört, jetzt keiner, der oder seinen Betrieb vielleicht schon seit Jahrhunderten hat, ne, du sagst ja nicht, ich höre deswegen auf. Das Problem ist halt, es geht halt bei vielen Reserven. Ich habe einen Kollegen schon, da ist der Vater in Renten, ne, die stecken jetzt schon einen großen Teil von den seiner, wo die für die Renten gespart haben, in Betrieb. Nein, das werden halt extreme Reserven aufgebraucht. Und das Problem ist wirklich, das sind immer dann kurzfristig stopfte Löcher, aber das sind halt langfristige Schäden, wo du hast. Ne? Und das ist, ich sehe da echt ein Problem. Und ich denke halt, vor allem mal bei Gastwirtschaften, die wir jetzt geschlossen haben, das war ja immer das große Thema, Wirtsaussterben, das wo da wirklich stark vorangeht. Das werden halt einige Wirtschaften, die wo eh in 3-5 Jahren aufgehört haben, weil keiner weitermacht, damit da wird halt der eine oder andere gar nicht mehr aufsperren. Ne?
Das schlägt ja dann bei euch auch wieder durch. Also euch fallen dann die Ausgabestellen, also ihr habt ja, seid ja eine Brauerei, die auch sehr viel von den Ausschanken in der Gegend leben, die fallen euch dann auch weg. Also das ist so ein bisschen Domino-Effekt. Befürchtest du den auch?
Ja, wir haben ja tatsächlich ja, zwar nicht bei uns in der Fränkischen, aber wir verkaufen ja eigentlich jetzt noch eine lange in Nürnberg. Da haben wir schon Gastronomen, die wurden zwar schon komplett, der eine hat eine blanke Kneipen, der hat seit letztes Jahr, ich glaube, der letzte Mal 3 Wochen offen gehabt, ne? Da fallen die einige weg, der eine Kunde von uns, der andere, der hat schon Insolvenz angemeldet. Es ist schwierig, ne? Die fallen ja wirklich die Stellen weg. Ne? Und das ist ja gerade bei so kleinen Brauereien wie bei uns, für uns ist ja ganz wichtig, dass wir Fassbier verkaufen. Und gerade die Fassbierkunden, wenn die wegbrechen, ist es halt schwierig. Ne?
Lass uns mal vielleicht noch einen Satz zu den großen Brauereien verlieren. Wir haben ja in Nürnberg die Tucherbräu und die leidet ja genauso eigentlich. Also wenn man den Berichten Glauben schenken darf, ist es bei denen ja auch so. Sie sind eine Fassbierbrauerei, so bezeichnen sie sich zumindest selbst. Die betreiben sehr viele Gastwirtschaften selbst, also haben sie Verträge. Das fällt alles weg. Und also so viel, wie ich weiß, sind die ja schon ganz lange auch in der Kurzarbeit. Und da gibt es ja auch noch von den anderen großen Brauereien inzwischen Meldungen, dass mehrere tausend Menschen entlassen werden. Also es trifft bloß die Kleinen. Also wie siehst du die Situation? Werden die Großen besser rauskommen aus der Krise oder erwischt sie genauso bitter wie den einen oder anderen kleinen Brauer?
Das kommt tatsächlich, das ist individuell bei jedem Betrieb anders und da hast du vollkommen recht, die Ducher, die hat wahnsinnig viel Fassbierkunden, für denen ist das natürlich auch eine Katastrophe. Das ist so wie bei uns auch wie bei den Kleinen. Auf was, dass auch jeder richtet seinen Betrieb ein wenig was anders aus. Der eine sagt, mein Geschäft sind Feste, der andere sagt, Mensch, wir sind eine mittelständische Brauerei, unser Hauptgeschäft ist Kastenbierverkauf, der andere sagt, ich habe ein Hotel, der andere sagt, ich habe eine Brauerei mit einem großen Saal und mache viele Veranstaltungen und Geburtstage und Hochzeiten und genauso ist bei den Großbrauereien auch. Es gibt welche, die haben wahnsinnig viel Fassbieranteil. Und für denen ist es, wie ich es gesagt habe, ein Desaster, aber es gibt da welche, die eigentlich fast bloß Flaschenbier machen. Und das sind natürlich die Gewinner. Und das Problem ist, wenn du da mal in einen Supermarkt reingehst, es machen halt viel große Brauereien, die werfen uns alle das Bier um die Ohren. Da gibt es einen Kasten für 10 Euro, die schleudern das Bier aus. Und das ist natürlich schon schwierig. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn die ganzen Glanbrauereien super Qualität herstellen, das ist natürlich aufwendiger, du hast höhere Herstellungskosten. Und da kostet natürlich der Kasten im Getränkemarkt dann halt 17, 18, 19 Euro vielleicht. Und wenn dann jetzt ein großer Konzern für 10 Euro verkauft und haut nur 4 Flaschen drauf, dann wird sie natürlich, oder muss sie ja der eine oder andere vielleicht überlegen und sagen, pass auf, es ist schon gut, wir sind jetzt ein Dreivierteljahr kurz dabei, ne, beide. Wir haben unser Zeug abzahlen. Wenn das fränkische Bier uns vielleicht ein wenig besser schmeckt, aber kaufen wir uns einmal 2 oder 3 Kästen vor einer größeren Brauerei. Ne?
Um das nochmal klar festzuhalten, wenn ihr einen Kasten Bier für 10 Euro macht, dann würdet ihr sozusagen draufzahlen.
Ja, für den Preis können wir den gar nicht herstellen.
Und dann Tucher oder andere Großbrauerei, die kriegen das über ihre großen Fertigungsprozesse quasi hin. Also das ist der Unterschied.
Ja, die haben natürlich viel größere Anlagen, die sparen sich viel, viel mehr Personal. Da wird das Bier, ich sage jetzt bewusst nicht bei jeder großen Brauerei, aber die meisten großen Brauereien dann halt das Bier schnell herstellen. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du zum Metzger gehst und kaufst ein Stück Fleisch, ein Rindfleisch, ein Steak und er hat es eine Woche abhängen lassen oder 6 Wochen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und so ist es beim Bier. Ich kann ein Bier innerhalb von 5 Tagen produzieren, dass es ausschaut wie ein Bier, dass es Alkohol hat und dass es Schaum hat und kann mir aber Zeit lassen und kann es in 6 Wochen herstellen. Und das ist allein der Unterschied, weil bei den Glanbrauereien der Herzblut dahinter steht, wo du sagst, Mensch, bei mir, wenn einer anruft und sagt, mein Bier schmeckt mir nicht, da kann ich eine Woche lang nicht schlafen. Ne? Da steckt dann jeder dahinter und da sagt dann jeder, das, was wir machen, das gehört zu unserem Leben dazu, wir wollen was Ordentliches herstellen. Und da hast du natürlich viel mehr Aufwand. Und dann kaufen wir zum Beispiel die Glanbrauereien, wir kaufen bei regionale Melzer Ei, die bei regionale Bauern einkaufen. Da kostet natürlich das Getreide und dann dementsprechend das Malz viel, viel mehr, wie wenn ein Großkonzern bei einer Großmelzerei was einkauft, die aus Argentinien das kommen lassen. Ne? Hm. Und die kaufen günstigere Rohstoffe ein und stellen das halt schneller her und haben natürlich auch weniger Personalkosten. Ne? Und deswegen können die das halt so günstig produzieren.
Aber das sind doch alles Argumente, die die Politiker sozusagen aufsaugen müssten. Die sprechen immer von regionalen Kreisläufen. Wir stärken die heimische Wirtschaft. Das ist unsere Zukunft. Das sind unsere Leute und so weiter und so fort. Gerade mit Corona gab es ja Diskussionen, dass man umso mehr aufs Regionale setzt. Ganz konkret, der Chef der Nickelbräu, habt ihr schon mal einen Zuspruch gekriegt? Ihr habt einen Minister, der in eurem Gebiet wohnt, beispielsweise Thorsten Glauber. Geht es um die Umwelt, aber ist auch nicht ganz so weit weg von sauberer Produktion. Wie ist die Unterstützung durch die Politik, die gefühlte? Wenn man das Video hört, nicht allzu groß.
Ne? Ich muss jetzt mal sagen, seit dem Corona, jetzt wo das wirklich da seit ein paar Wochen ist, wie Sie vorhin schon gesagt haben, der Michael Hofmann da, der macht wahnsinnig viel. Wir haben auch die Lisa Badum, die hat jetzt am Wochenende gesagt, kommt sie wieder zu uns, die Bundestagsabgeordnete, die setzt sie unglaublich viel ein. Dann der Herr Schwarzer aus Bamberg und die Frau Launert, also so regionale Politiker, die sind jetzt die letzten paar Wochen da wirklich ziemlich aktiv. Aber zuvor, was auch ich immer versuche, das sage ich eigentlich bei jeder Führung und bei jedem Braukurs und ich glaube, ich habe im Jahr 2.500 Leute zu Führungen da. Wenn man sich das Ganze, den Wahnsinn jetzt mal zum Beispiel mit dem Regionalen, wo ich der absolute Fan davon bin, wenn man sich das vorstellt, die Braugerste kommt teilweise zu 2/3 nicht aus Deutschland, obwohl das man in Deutschland und vor allem bei uns in Nordbayern die besten Bedingungen hat, weltweit für Braugersten am Bau, weil das Klima und der Boden zusammenpasst. Ne? Und dann ist es immer so, die großen Braukonzerne gehen zu den großen Melzereien und sagen, wir zahlen euch den Preis. Der Melzer geht zum Bauern und sagt, wir zahlen euch das. Und der Bauer sagt, seid uns nicht böse, da verdienen wir überhaupt nichts, wir machen das. Und deswegen wird viel Gerste gekauft aus Frankreich, Tschechien, Finnland, und da, wo keiner drüber redet, aus Argentinien. Also wenn du dir vorstellst, sie fahren über einen halben Globus, das Getreide, weil es günstiger ist, das ist eine Frechheit hoch 10. Und ich sage das auch, und das ist wirklich noch nie so richtig, ich habe das schon so oft vorgeschlagen an verschiedenen Stellen, dass das mal öffentlich diskutiert gehört. Der Bauer kriegt für eine Tonne Braugerste. Das kommt immer drauf an. Aber im Durchschnitt, glaube ich, letztes Jahr, jetzt sagen wir mal einfach, der kriegt für die Tonne 200 Euro. Wenn man den Bauern 400 Euro gibt für die Tonne Braugerste, da können sie jeden Bauern fragen, dann sagt er, jawohl, das macht mir wieder Spaß, wir bauen das an, das rentiert sie für mich. Dann kostet uns umgerechnet ein Seidler Bier 2,5 Cent mehr, also der Kasten 50 Cent. Und wir trinken heutzutage, da haben nur einen Kasten Bier, selbst wenn einer in der Woche 2 Kästen trinkt, dann ist das 1 Euro in der Woche für 2 Kästen Bier. Das ist ein Wahnsinn hoch 10, aber das ist halt... Ich sage jetzt mal einfach, das ist der Weltmarkthandel. Jeder kann einkaufen, wo er will. Ne? Und wir haben jetzt auch bei uns deswegen bewusst vom Bauern, vor dem Angushof Dietrich in Rüssenbach, Gerste anbauen lassen. Die hat uns die Zirndorfer Melzerei, weil die kleine Mengen macht, vermälzt. Daraus machen wir jetzt einen 100% regionalen Whisky mit unserem Nachbarn, mit dem Schnapsbrenner, mit dem Haas zusammen, weil wir gesagt haben, wir wollen 100% regional sein. Wir wollen das nachverfolgbar machen, wo ist es gewachsen. Und da fangen wir jetzt damit an, Biere herzustellen, also unsere Biere mit 100% regionaler Gerste. Ansonsten, wenn es bei regionalen Mälzer einkauft, da kriegst du in der Regel auch schon regionales Malz, wie zum Beispiel Weyerm und Bamberg. Ich habe, glaube ich, 500 Bauern unter Vertrag. Da weiß ich, mein Getreide ist ja irgendwo aus Bayern, vielleicht ein wenig aus Thüringen. Ne? Das passt ja, aber wir versuchen das wirklich regional zu machen und haben zu den Bauern gesagt, wir zahlen bedeutend mehr dafür, weil, wenn man das dann mal umrechnet auf eine Flasche Whisky, dann sind das 30 Cent. Das habe ich jetzt mal nicht genau ausgerechnet, weil das ist ja Wahnsinn mehr. Oder am Kasten Bier 50 Cent. Was ist denn das Problem, wenn das öffentlich publik gemacht wäre, dass jeder Kasten 50 Cent mehr kostet? Dafür kann ich direkt vor Ort Gerste anbauen und vor allem auch das Thema Umwelt, das war jetzt allein mit dem Corona zurückgeblieben ist. Zuvor war ja bloß die Greta ständig drin. Das mit dem CO2, das ist ja Wahnsinn, dass die uns aus Argentinien und auch was der Industrie dazu gekauft haben, dass die uns Gersten rüberschimmern. Es ist für mich unbegreiflich, dass das Thema Regionalität, das ist beim Weltmarkthandel völlig außen vor.
Deswegen, liebe Zuhörer, hängt hinter dem Nickelbräu-Chef, Sie sehen es nicht, die Weltkarte und nicht die Karte der Fränkischen Schweiz, weil da ist Argentinien zufälligerweise zu sehen und das ist ziemlich weit weg von.
Ja, wir haben die Weltkarte tatsächlich aufgehängt, weil uns das so gefreut hat, dass letztes Jahr hat mal jemand für seine Kunden ein Paket nach Dänemark und Finnland schicken lassen und dann haben wir gesagt, wir hängen eine Weltkarte auf und machen so kleine Nägel drauf, dass wir sehen, was unser Bier gibt. Nein, das haben wir zur Gaudi aufgehängt, das hat uns so gut gefallen. Ja.
Gut. Dazu kann ich gleich noch was sagen, weil wir haben ja eine, also von notband.de gegründet, sehr aktive, inzwischen sehr aktive Facebook-Gruppe, die nennt sich Wir lieben Bier aus Bayern. Da gibt es auch einen Moderator, den Werner Kragel, der sich da sehr engagiert und deshalb die Gruppe inzwischen wächst und wächst und wächst. Also es sind jetzt über 13.000 Mitglieder. Unter anderem auch ein Schwede dabei, der inzwischen regelmäßig von Gruppenmitgliedern mit Bier aus Franken versorgt wird und der sich wie ein kleines Kind freut. Und da wird natürlich ganz heftig auch darüber diskutiert, wie es den kleinen Brauereien geht. Und da wollte ich mal bei dir nachfragen, spürst du so eine Art Solidarität auch von den Verbrauchern her? Also wenn du in so eine Gruppe reinschaust, okay, 13.000 Menschen sind ja jetzt nicht, ist ja nicht die halbe Welt, aber da hat man den Eindruck, die sind wirklich bereit, mehr Geld auszugeben für ein Kasten Bier. Sie kaufen bewusst ein. Sie kaufen ein am liebsten in der Nachbarschaft, also so im Umkreis vielleicht von 10, 15 Kilometer. Merkst du da auch was davon? Oder ist es so, dass das letztendlich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und der euch einfach gar nicht retten kann?
Retten kann uns das vielleicht nicht, aber ich merke das schon, dass die Leute wirklich auf Regionalität setzen. Es geht ja mir auch so. Ich trinke ja nicht bloß wenn ich die ganze Zeit unser eigenes Bier. Ne? Ich habe zig Kumpels, die eigene Brauerei haben. Wir gehen, wenn kein Corona ist, bewusst ständig in andere Brauereiwirtschaften rein, weil uns das einfach Spaß macht, weil bei uns schmeckt einfach in Franken und die Gruppe, die finde ich super gut, weil da wirklich immer die kleinen Brauereien auch hervorkommen werden. Und wenn man ja ehrlich ist, schmeckt ja bei uns ein Bier besser als das andere. Ne? Das eine ist ein wenig bitterer, das andere ist süßer. Und der eine sagt, das ein Bier mache ich nicht. Aber das ist ja nur Geschmackssache. Ne? Also ich finde die Gruppen super gut. Man merkt es, dass da immer mehr Leute aufs Regionale draufstehen, die wirklich bereit sind, da mehr zu bezahlen. Und also ja, finde ich gut, was ihr da macht mit der Gruppe.
Also noch einmal die Politik würde ich gerne nochmal aufgreifen. Das war ja der Anlass des Videos. Das ging, wie gesagt, viral, wurde ja auch garantiert in vielen Amtsstuben schon gesehen. Was ist Ihre Hoffnung? Also was wäre jetzt der Wunsch? Wir haben gesagt, es gibt Kontakte, die Lisa Badum, Grünen Bundestagsabgeordnete bis zu CSUlern, also die ganze Palette des politischen Spektrums. Von dem Kontakt können Sie sich noch fast Bier kaufen oder verkaufen. Also wie soll es weitergehen? Was ist einfach die konkrete Erwartungshaltung?
Waren Sie jetzt wegen Corona oder allgemein?
Ja, wegen Corona. Wie soll der Staat, um den geht es ja letzten Endes, ist das Land und der Bund, das sind die Einflussreichen, wie sollen die reagieren?
Das ist schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre in der Situation auch nicht unbedingt gerne Politiker, weil es natürlich schwierig ist, das jedem recht zu machen. Es ist halt für uns Branche und auch für die anderen Branchen. Das Schlimme, glaube ich, ist für uns alle die Aussichtslosigkeit, dass du nichts planen kannst. Ne? Man muss ja auch sagen, es ist zum Beispiel bei uns ja schwierig, Personal zu kriegen. Jetzt haben wir im ersten Lockdown 2 Monate zu gehabt und jetzt sind sie ja schon 4 Monate, der März ist eh sowieso geschlossen, dann hast du 5 Monate zu. Wenn dir da ein Koch oder eine Bedienung abhaut und sagt, sie geht woanders hin, weil er sie wirklich auch wenn die nicht auf Vollzeit da ist, sondern auf 450 Euro, die kriegen jetzt auch seinen Monat nichts und die Leute brauchen das Geld für die haben. Ne? Das ist ein ganz schwieriges Thema, das wir nicht wissen. Das ist für uns das Wichtigste eigentlich, dass wir planen müssen, wann können wir aufmachen und wir brauchen von der Politik, was wir uns wünschen. Ich habe später ein Gespräch, da dürfen wir einen Einwanderer wieder Fragen stellen und da werden ich fragen, ob er sich nicht einmal gern mit Vertretern aus der Braubranche und kleine Brauereibesitzer zusammensetzt, wie es in Zukunft allgemein weitergeht. Ne? Weil es sind ja von verschiedenen Steuern abgesehen, von verschiedenen Auflagen. Das ist wirklich das. Es ist schon so schwer genug. Viele Leute stellen uns jetzt immer als Jammerer hin in der Zeit und denken vielleicht jeder, der eigenes Geschäft hat oder eigene Brauerei, ist da reich. Ist für mich unbegreiflich. Also wir wollen einfach wissen, wann können wir konkret aufmachen? Wie können wir was planen? Und wie soll das weitergehen? Ne? Weil das ist ja, was ist, wenn eine dritte Welle kommt? Ne? Der Staat, dann geht ja irgendwann einmal das Geld aus. Wie geht das weiter? Wie sollen wir unsere Mitarbeiter bezahlen? Okay, aktuell gibt es nur Kurzarbeitergeld. Wie sollen die Betriebe, weil wirklich ein paar Leute, als er nach dem Aufruf, wir haben hunderte von positive Nachrichten gekriegt, aber da zwei, drei Aufruf, was habt ihr dann die letzte Zeit mit eurem Geld gemacht und. Ich kann es immer wieder bloß sagen, das soll sich mal jemand vorstellen, das geht jetzt schon 12 Monate fast genau und es dauert ja nur länger, dass mal jemand ein Jahr oder eineinhalb Jahr bloß 30% oder 20% von seinem Gehalt kriegt. Egal wie gut er zuvor verdient hat, irgendwann wird halt das Ganze eng. Ne? Und das ist ja die Aussichtslosigkeit, dass du nicht mehr was. Wir wollen ja alle unser Zeug zahlen. Und dann sagst du, wie zahle ich was? Wie zahle ich meine laufenden Raten, wenn ich halt nichts einnehme? Ne? Und ich kann den besten Betrieb gehabt haben. Was ist denn, wenn jetzt ein Betrieb super gut darstellt und hat 2019 investiert und hat sich richtig eine Brauerei hingestellt oder ein Hotel oder der Einzelhändler hat seinen Laden richtig umgebaut für 2 Millionen und jetzt auf einmal kann er ja nichts machen. Das ist ja das Problem, ne, dass die Leute alle falsch gewirtschaftet haben. Du investierst und hast natürlich ein wenig einen Buffer, aber irgendwann ist der Buffer und in manchen Branchen geht er das jetzt schon über Jahre, ne? Und es ist ja keine Besserung in sich. Das ist das Problem, dass wir Planungssicherheit brauchen. Das ist, glaube ich, für alle das Wichtigste.
Kann ich verstehen. Matthias, jetzt kommst du mit deinem Club noch, oder?
Auch noch, aber ich wollte jetzt noch fragen, ob der Mike Schmidt auch noch einen kleinen Verkehrsstau in Pretzfeld verursachen will, wie heute, also heute ist Faschingsdienstag, wo wir diesen Podcast aufnehmen, die Fürst-Karl-Brauerei in Ellingen, die hat jetzt heute ihr Bier verschenkt. Die hat gesagt, wer einen Facebook-Post teilt von ihnen, dann kriegt er heute früh ab 8 Uhr einen Kasten Bier umsonst. Und Stau auf der B2 wurde schon auf Bayern 3 vermeldet. Also es ist kein Faschingsschatz, sondern das ist tatsächlich, wir haben es nochmal überprüft, es hat tatsächlich stattgefunden. Würde Mike Schmidt Bier verschenken?
Wir dann tatsächlich ab und zu Bier verschenken in der aktuellen Situation, ist ja ein wenig schwierig. Also wir haben letztens auch Facebook-Aktion gemacht, wo wir 3 Fässer Bier verschenkt haben. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel während der Ernte gepostet bei Instagram und Facebook, alle Bauern, die, das war Wochenende gewesen, an dem Wochenende mit ihrem Traktor oder mit dem Mähdrescher kommen, kriegen bei uns einen Kasten Bier gratis. Da waren dann viele Bauern da und die haben sich dann wirklich solidarisch gezeigt. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Die waren auf einmal am Sonntag, waren da bei uns vor der Haustür, ich habe es nicht gezählt, 15 oder was weiß ich, wie viele Traktoren standen und die haben bei uns im Gegenzug eingekauft. Ne? Also war gut gewesen, ja.
Okay, aber jetzt, Michael, ganz so schnell können wir noch nicht raus. Eine Frage habe ich nämlich noch direkt an dich. Was ist denn dein Lieblingsbier? Michael, du hast gefragt. Ja, natürlich, deins erstmal. Jetzt musst du dich outen. Ne?
Boah, na, das Outen fällt mir gar nicht so schwer, weil ich bin ja so der Klassische. Ich bin der den Getränkeverkäufer zur Weißglut treibt. Ich kaufe mir wirklich immer einen Kasten. Bei mir hält der in der Tat, daraus mir kaum sagen, 4-5 Wochen lang. Also ich trinke so jeden zweiten Tag ein Bier. Die anderen Tage sind dann von Rotwein garniert und mein Kasten hat 20 Flaschen, ohne Scheiß. Also das geht, ich trinke gerne Held, ich trinke auch gerne Leinburger Hell, ich habe auch ein Nickel im Sortiment. Ich trinke, was habe ich für Biere? Alles Mögliche aus der Gegend, Ammerndorfer, also bunt gemischt, 20 Flaschen und die kriegst du locker zusammen. Und das ist genau das, was der Mike Schmidt vorhin gesagt hat. Ich liebe diese Vielfalt, die es in der Fränkischen gibt. Ich habe ein Schanzenbräu, ich habe das Rotbier, ich habe das normale Schanzenbräu drin. Ich habe mir auf keines festgelegt. Wenn ich irgendwo bin und ich müsste mich für eines entscheiden, was ich relativ oft nehme, ist ein Krug, aber nur weil es einfach, weil der Name geht mir leicht über die Lippen, auch nach 3,5, aber das ist jetzt gar nicht mein Lieblingsbier.
Sehr schön. Ich fand es ja ganz witzig, wir haben mal in der Facebook-Gruppe wir lieben Bier aus Franken gerade den 13.000. Gast begrüßt, ein kleines Gewinnspiel, wo wir sagen, welches Bier würdest du mit auf die Insel nehmen, wenn du auf die Insel verschlagen wirst. Und es sind inzwischen, glaube ich, über 170 verschiedene Biere, die dort genannt werden. Also das zeigt, glaube ich, auch die Vielfalt. Es sind natürlich nicht 170 Brauereien, aber jede Brauerei hat ja wiederum ihre Spezialitäten und guten Biere. Wenn Mike Schmidt nicht Nickelbräu trinkt, was trinkt er dann am liebsten?
Am liebsten ist schwierig. Also ich habe echt tatsächlich 3-4 Favoriten. Das eine ist Elchbräu, Friedel Zembichhofen, der Rittmeier macht super Biere. Und es gibt ja lauter gute Biere. Und was natürlich eines von meinen absoluten Favoriten ist, ist Schlengerler.
Okay, echt? Oh. Ja. Das ist eines der wenigen Biere, da bin ich nicht zu haben dafür. Okay,
interessant. Da musst du aber, glaube ich, Michael, auch 3 oder 4 getrunken haben. Und dann fängt es an, langsam zu schmecken. Okay, ja, und jetzt kommt wirklich die allerletzte Frage. Da muss auch der Mike Schmidt durch, der ruhmreiche 1. FC Nürnberg, der auch am Sonntag wieder eine glanzvolle Leistung im heimischen Max-Modock-Stadion abgeliefert hat und sich dann jetzt eine Tabelle von St. Pauli überflügelt wurde. Bist du Fußballfan? Und wenn ja, wo landet der Club am Ende dieser Saison?
Wenn nein, Glückwunsch.
Also ich bin ja genauso wie alle immer optimistisch und hoffe, dass, also viel hoffe, dass der Club immer aufsteigt. Also ich würde mich freuen, wenn der Club unter die ersten 5 mitspielt. Das ist realistisch, weil in der ersten Liga klappt es ja dann meistens eh nicht. Wir gehen regelmäßig, wenn kein Corona ist, ins Stadion, verbringen den Tag zuvor in der Stadt und danach ist jedes Mal ein Traum, außer das Spiel an sich selber ist meistens ziemlich schwierig, aber ansonsten hoffe ich, aufsteigen werden sie nicht, aber dass die das irgendwann auf die Reihe bringen, eine gute Zweitligamannschaft zu sein, die immer vorne mitspielt. Das hoffe ich.
Die Bescheidenheit kehrt ein in der fränkischen Fanszene, aber ich kann das jetzt.
Wunderbar, dann sagen wir vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und für die auch deutlichen Aussagen. Ja, und in dem Fall können wir jetzt unsere Zuhörer entlassen mit einem schönen Prost. Kauft Bier der regionalen Brauer und 15 bis 20 Euro, sag ich mal, für einen Kasten. Das darf euch nicht zu schade sein. Und investiert das Geld, es ist gut investiert das Geld in unsere Region und für unsere Brauer gut, für die Brauerei Gaststätten gut, dass es dir weiterhin gibt. Vielen Dank, Mike Schmidt. Okay, und super. Wir hören voneinander. Macht's gut.
Genau, bis bald.
Ciao. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.